Wir sind heute nur zu zweit und wollten es nicht noch weiter verschieben und wollten uns schon noch mal melden, sonst haben wir unseren Rhythmus natürlich nicht mehr. Also sind wir heute nur zu zweit. Einmal Patrick aus dem...
Der hier, aus dem Süden.
Genau. Und ich, Sven aus dem Norden, Nils, wünschen von hier aus gute Besserung und der hat eine kleine Auszeit genommen. Wir haben uns heute vorgenommen, so ein bisschen nochmal die Historie von SPS abzuklappern und ein bisschen darüber zu sprechen, wo die SPS überhaupt herkommt. Also wird nicht allzu lange Sendung, aber damit wollen wir erstmal anfangen. An dieser Stelle wird in Zukunft wahrscheinlich das Feedback kommen. Bis jetzt haben wir noch keins, natürlich, weil wir noch gar nicht genannt haben, wo ihr das hinterlassen könnt, euer Feedback. Dann würde ich jetzt erstmal hier ja, unsere Adresse nennen. Das heißt, dort, wo ihr eure Feedback zu diesem Podcast geben könnt oder auch Themen oder Kritik loswerden könnt, das wäre die Adresse info@nerdarray.de. Ihr seid herzlich eingeladen, da einfach mal was zu schreiben und auch vielleicht uns zu sagen, was für Themen hier gerne behandelt werden. Welche Themen wir gerne behandeln sollen. So. Ja, fangen wir an mit der Historie SPS. Patrick, woher kommt
gibt's
das Ding?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade überlegt, gibt es eigentlich ein Datum, wann diese erste Steuerung mal gebaut worden ist?
Ich weiß es gar nicht so direkt. Ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwie 68 oder so, weiß ich nicht.
In meiner Lehrzeit war ja quasi die S5 Stand der Technik.
Ja.
Da bist du um das Ding nicht rumgekommen.
Genau. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe nur so einen Kopferfinder irgendwie, Alan Bradley, Modicon, keine Ahnung, irgendwie so die ersten SPS-Steuerungen. Wann das jetzt nun genau war, weiß ich gar nicht. Aber ja, solche Daten kann man ja bei Wikipedia nachlesen wahrscheinlich. Also
wahrscheinlich,
wir, ja. Ja, wir sind hier nicht, wir sind keine zitierbarer Podcast, denke ich mal. Das soll man, soll man sich woanders herholen, diese Information.
Nee, sicher nicht.
Ja, aber die ersten SPSen waren eigentlich, ich sag mal so, die sollten eigentlich die komplizierten Schrittsteuerungen wahrscheinlich ablösen.
Das war ja zumindest ein bisschen einfacher gestalten. Ja, bedenkt, was man für eine Stand-Dreieck-Schaltung quasi mit Schütz verdrahten musste. Und das Ganze mit der SPS programmiert ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne?
Ja, genau. Das ist, ich denke mal, wenn man, also alleine Anlasserschaltung war in der Vergangenheit das meiste, was so gebraucht worden ist, ne? Stern, Dreieck, rechts, links, Lauf, genau. Stern, Dreieck, Anlauf mit längs, rechts, links, Lauf, denn da musst du ja schon dein kleines, ich sag mal, wie ist das noch, das Tabellenbuch rausholen. bevor du das selbst programmierst oder selbst verdrahtest und auch eine Zeichnung machst, hast du denn dein Tabellenbuch rausgeholt und hast das dann verdrahtet, genau, an Leistungsschützen und Steuerschützen.
Ja. Und trotzdem musstest du immer noch den Öffner von dem Leistungsschütz immer noch dazwischen verdrahten, dass die SPS ja nicht doch gleichzeitig einschalten kann.
Ja, genau, weil man ja immer Angst hatte. Aber die Angst... Also die Angst, muss ich immer sagen, das habe ich immer kritisiert. Die haben immer gesagt, nee, SPS ist immer unsicher, die schaltet irgendwann mal. Ne? Ich bin der Meinung, dass diese Angst daherkommt, dass die in der Vergangenheit immer nur Programmfehler gemacht haben. Und sie wirklich ja, missgebaut haben,
die SPS. Wie jetzt halt auch.
Ja, Logikfehler waren es eben halt. Ne? Und ja. Dann haben sie das immer auf, und der Programmierer, der das gemacht hat, hat es immer auf die SPS geschoben. Nee, die macht ja nicht das, was sie soll. Das stimmt nicht. Das war bestimmt Schutzbehauptung.
Wahrscheinlich gab es auch mal eine Zeit, weil es wurde ja auch mal gesagt, auf Software kann man keine Garantie geben,
ja.
Weil du auch das nicht weißt, wie da die Elektrik in der Platine funktioniert und ob das alles hundertprozentig sicher und wiederholbar ist.
Ja, ich bezweifle, dass das also es gibt Fälle, klar, kann man, also sonst würde man die als sicher auch abstempeln. Es gibt Fälle, wo natürlich solche Logik, also weil es ja nur ein Bit ist am Ende und wie sicher denn das Speichermedium ist, dass das nicht mal umgekippt ist oder sowas, das kann man dann am Ende nicht garantieren, genau. Und da sind ja solche Sicherheitsmaßnahmen notwendig, ja.
Bei den Zykluszeiten, die es damals gab, ist es ja eigentlich auch, da konntest du ja zugucken.
Ja.
Inzwischen jetzt ist es ja, da kannst du ohne Analyse da gar nichts mehr sehen. Da bei den damaligen Zeiten, das ist ja
ja, genau.
Jenseits von dem, was jetzt möglich ist.
Ja, so diese SPSen hatten ja Zykluszeitbegrenzungen oder so typische schnelle Geräte waren da bei 50 und 100 Millisekunden, genau. Zykluszeiten, wo ja heute, ja, wo du heute nichts mehr mit reißt, ne? Also bei normaler Schutzschaltung schon, weil es sich ja nicht geändert hat, aber die Aufgaben haben sich ja geändert, ja. Genau.
Der ist wahrscheinlich inzwischen unser Klingeltrafo schneller.
Ja.
Ja. Das ist tatsächlich so.
Ja. Ja, und
aber es gab ja auch zig verschiedene Steuerungen. Du hast ja auch unheimlich viel verschiedene gesehen. Bei mir war es ja eigentlich hauptsächlich diese Siemens und die Mitsubishi-Steuerung. Ja. Ich habe da ja gar nicht mal so viel verschiedene gesehen in der Zeit. Anfänglich.
Ja, also was war das bekannteste? Ja, also S5, ja. Ich weiß gar nicht, also die erste Steuerung von Siemens, die bekannte war ja irgendwie, ich denke mal, S3 fing das an und dann, da weiß ich aber gar nicht, die habe ich nie gesehen und kenne ich überhaupt gar nicht. Ich habe nur gehört, dass es da irgendwie diese ungeraden Zahlen, die immer Erfolg hatten, die hatten zwischendurch mal auch andere Zahlen, aber die waren irgendwie nie erfolgreich. Hat mal irgendjemand erzählt. Also S5 war mein erster Berührungspunkt mit Siemens. Step 5 als Sprache. Denn natürlich.
Die wichtigste Funktion war das Uhrlöschen.
Genau, genau, dieser Schalter da vorne dran. Ja. Ne? Denn diese, ja, weil das ist auch so eine merkwürdige Eigenschaft von dieser Siemens CPU, die waren alles so remanente Speicher. Die sind immer remanent gewesen. Der Speicher, der da drin war, ist immer. Das kannte ich von anderen Steuerungen zum Beispiel nicht. Bei der PS3 und der Möller CPU war das dann eben halt, war der Speicher nicht remanent. Und das war irgendwie ein ganz anderes Programmierparadigma, wenn man so will. Aber ja, das waren schon alles leistungsfähige, ja schon moderne CPU. Ne? Die ersten Dinger, die man da wahrscheinlich also aus Modi aus der Richtung, wo Modicon kam oder Melvin Bradley, ich denke, die erste Sprache war dieses Ladder-Diagramm, also so wie die Elektriker dort zeichnen, da kommt das ja auch eigentlich her, also wenn du da dir eine amerikanische elektrotechnische Zeichnung anschaust und ein Ladder-Diagramm, sprich in Deutsch ein COP, also Kontaktplan, denn siehst du, dass das eigentlich Elektriker waren, die programmiert haben. Ne? Die haben den Schaltplan abgemalt.
Ja, so war es ja bei mir eigentlich auch
vom
Anfang.
Ja.
Du hast im Anfang erstmal Kontaktplan oder ein bisschen AWL vielleicht gemacht.
Ja.
Weil du einfach dann vor Ort einfach den Schaltplan zur Analyse nachvollzogen hast, am Kontaktplan, was wie wo passieren muss.
Ja.
Hat mit der modernen Softwareentwicklung, die es jetzt hat, nicht beim Ansatz was zu tun gehabt. Das war wirklich wie es etwas abfällig vielleicht auch behandelt worden ist, als so Clip-Clap benannt. Ne?
Ja.
Weil mehr war es ja auch nicht im
Ja.
Endeffekt.
Ja, genau.
Bisschen Ventil schalten, ein bisschen Schutz schalten.
Genau. Genau. Und ja, und dann wurde es langsam immer mehr. Also das, die Verriegelung oder also etwas kompliziertere Verriegelung dann zu bauen, war natürlich die Aufgabe mit der SPS. Man konnte mehr einbinden als mit einem Draht oder ja. Hat dadurch natürlich denn, und das waren die ersten Sachen, die wir da immer so eingebunden haben, verschiedene Betriebsmodis herstellen können, die man sonst nur mit komplizierten Nockenschaltern gebaut hat. Also so richtig so viel Ebene an Nockenschalter, die man Betriebsmodis umschalten musste. Das konnte man mit der SPS natürlich schick lösen. Ne? Also das war
Und auch deutlich schneller.
ja. Ja, genau. Und die Verdrahtung war natürlich dann wenn man da mehrere Auswahlen hat, dann konnte man das schon gar nicht mehr im Schaltschrank verdrahten. Das war dann unmöglich. Das war natürlich dann der Siegeszug der SPS, dann solche Betriebsmodis da hinzukriegen. Und wenn man überlegt, die ersten Timer, das waren ja entweder solche komischen großen Uhrwerke von Schleicherrelais oder so, das war richtig so Zeitwerke mit Zahnrädern und so. Und sonst diese Pneumatik-Zeitrelais.
Die haben mich ja damals total geflasht, wie ich die gesehen habe, das erste Mal.
Ja.
Da dachte ich, wie pneumatisch, wie soll denn das gehen?
Ja, da muss man, ist einfach eine Feder hinter und dann
Ja.
kann man durch den Filter, kann man den dann
Wenn man aufs
abwürgen.
Schütz drauf geschnappt hat.
Achso, du meinst diese Aufsätze? Ja, genau, die
Ja,
gibt es auch, ja.
von Telemechanik
Ja,
gab es damals.
ja.
Da haben wir ganz viel gehabt und ich fand es total faszinierend, dass man da quasi, also nicht über so ein Zeitrelais, über ein externes, sondern eben über diesen pneumatischen Aufsatz
Genau.
das lösen konnte.
Ja, das war auch cool. Ja, genau. Ja, aber das ist dann ist auch unsicher gewesen. Also kann man eben halt sagen, dass wenn die Zeit konnte länger werden, kürzer meistens nicht, aber länger, weil entweder der Filter ist verschmutzt oder dann konnte man nicht sicherstellen, dass die Zeit immer eingehalten wird. Temperatur unterschied.
Zeitkritisch war das ja auch nicht.
Nee, aber das
Ob
war.
das dann irgendwann geschaltet?
Ja, und ja, genau, das war, aber eben halt aufwendig zu, ja, ich sag mal, zu verdrahten und
Ja,
einzustellen
allein,
und sowas
ja,
alles, ja.
allein die Fehleranalyse herauszufinden,
Ja.
was ist da jetzt falsch gelaufen, das war ja schrecklich.
Ja, genau, und wenn du dann
Fangschaltungen mit Schützen bauen, das ist ja übel.
ja, und stell dir vor, du schaltest irgendwas ein und es klackt dann da durch. Du hast ja keine Einzelsteppfunktion, ne? So wie heute zutage beim Programmieren. Kannst du einzeln
Ja.
durchsteppen. Was geht denn da falsch? Und da ist klack, 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 alles fällt ab und du musst Fehler suchen. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, aber die ersten Sachen, die ich dann mit den SPSen, denn ich sag mal, ja, in den so ab 88, 90 gemacht habe, waren so Fehlermeldungen darstellen. Sollwertkurven abfahren oder sowas. Das war eigentlich das, was so meine Sachen waren, die ich da gemacht habe. Irgendwas zählen. Ja, Timer-Funktionen sind natürlich dann auch wichtig gewesen, irgendwelche Sollwertkurven rausbringen. Ja, so das war eigentlich das, was man so macht.
Vorausgesetzt, du hast die richtige CPU ausgewählt, die auch die entsprechende Anzahl an Timern zur Verfügung gestellt hat.
Ja, genau. Das ist auch, ja, das ist natürlich auch in der Vergangenheit waren die alle begrenzt, ne? Also man hatte da, keine Ahnung, Timer 0 bis 128 oder so.
Und es ist noch gar nicht so lange her, dass da im SPS-Magazin tatsächlich Anzahl Zähler und also Anzahl Timer bei so Kompaktsteuerungen immer noch angegeben war als,
ja.
als Wert.
Ja.
Und ich mir immer gefragt habe, warum?
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie, das haben sie irgendwie so, also dadurch ist ja auch festgelegt worden, also diese Deterministik der SPS konnte eben halt nie die Zeit länger werden, wenn du da irgendwie zu viele Timer eingebaut hättest oder irgendwas. Ne? Das war natürlich. Ja gut,
den Vorteil hatte das Ganze ja, natürlich. Das ja. System war stabil.
Ja, genau.
Nicht ja. wie jetzt.
Aber diese Begrenzung war natürlich hässlich für was man heute so tut. Ne? Man also was ich in meiner Zeit dann irgendwann eingeführt habe, war dann eben halt symbolische Programmierung. Das war nicht gang und gäbe. Man hatte eigentlich nur mit Adressprogrammierung gemacht. Also richtig Merkerprogrammierung. Und ja, das war natürlich schwierig, weil man immer, ich sag mal, auf ein Blatt Papier gucken musste, welcher Merker ist für welche Funktion zuständig. Ne? Also das war nicht schön. Also das war dann ja, das so eine Tabelle,
noch, ja.
Symboltabelle am Ende. Aber das folgte dann schnell, dass diese Symboltabelle man eingeben konnte und dann symbolische Programmierung auch machen konnte, denn im Nachhinein, das war dann möglich. Aber viele haben sich das nie angewöhnt und haben einfach immer über Adressen programmiert und das fand ich ganz schlimm. Also hast du dann auf so einen Text darauf geguckt, lade Merker irgendwas, 1 Punkt so und so. Und, ja,
und im Kommentar war halt dann gestanden, was genau. Das Ding macht.
Ja.
Und man konnte aber auch damals, zu dem Zeitpunkt, hat man auch gewusst, was das Ding macht.
Ja. Man
hatte ich die weiß Übersicht. Nicht, warum das so war, ja, aber man hat es echt gewusst.
Ja, genau. Ja. Das ist natürlich richtig. Und und was noch ein ganz besonderer Merkmal von diesen Adressbereichen war, ist, dass die sich so ein bisschen überlappt haben. Ne? Also das heißt, so ein Merker 0.0, das fing ja aber irgendwie bei 0 an, ging von 0.0 bis 0.7. Genau, das war dann ein Byte, bitweise ansprechbar. Und man konnte dann, das nächste Byte war dann M1.0 bis 0.7, bitweise ansprechbar. Heißt aber, dass ein Merker-Byte 0, wenn ich das da reingeschrieben habe, das die gleiche Adresse war. Das heißt, wenn ich einen Merker Byte 0 genommen habe, habe da irgendeinen Wert reingeschrieben, dann habe ich alle Bits auch überschrieben natürlich. Ne? Das war kein extra Merker-Bereich. Der war eben halt nur einzeln ansprechbar. Und das hat man sich dann auch zunutze gemacht für so Steuerwörter oder sowas. Ne? Das was man heute so konvertiert oder mit Enumeration baut und sowas alles, das hat man früher dann alles so mit Punkt 0, Punkt 1 und hat die Bedeutung dann dahinter geschrieben, genau, in Kommentaren.
Ja, für Schieberegister war das ja auch ganz nützlich.
Ja, genau.
Da konnte man da schöne Sachen bauen, die man jetzt so
schwierig macht. Ja, das ist,
baut,
ja, die macht man.
Echt einfach gewesen ist.
Ja. Ja, so ein Fehler durchreichen oder sowas. Ja, genau, das kam. Schieberegister, ja. Ja, hat man viel gemacht. Zusammenbauen von irgendwelchen. Ja, man hat auch. In der Zeit habe ich auch viel mit BCD gebaut. Also, das war auch. Es fällt mir gerade ein, BCD. Das war ja auch noch irgendwie gang und gäbe. Also, so Eingabe hattest du. Wenn du einen BCD-Schalter hattest, konntest du mit 3. Waren das 3? Nee, 4. 4 Bits konntest du die Zahlen von 0 bis 9 darstellen.
Mhm.
Und die hat man als Eingabe dann benutzt. Dann hattest du aber in dem Byte nicht die richtige Nummer drin stehen, sondern das waren dann irgendwie, das war nicht die richtige Byte-Nummer, sondern man musste das immer zerteilen. Und genau da fing das dann an mit den Shiften und sowas, um sich das zurechtzubiegen, dass BCD dann auch nachher ein Byte wird. Ne? Also, ja.
Eben mal 8 bis 16 Ausgänge für irgendwelche Fehlerlampen.
Ja,
ja, genau. Ja. Weil Oberflächenvisualisierung gab es da noch nicht so in dem Maß oder war noch so teuer, dass sich das nicht gelohnt hat.
Genau, richtig.
Und dann hat man eben lieber einen Ausgang verwendet, hat dann eben angezeigt, ausgelöst, ist dann die Lampe an.
Ja.
Dann gab es auch immer noch diesen berühmten Lampentestschalter an jedem Schaltschalter.
Das konnte man natürlich auch viel schicker machen, anstatt Lampentest kannst du natürlich mit allen machen. Früher mit den Dioden da bei der Verdrahtung war das ja ganz übel, denn so eine Prüflampentest zu bauen, ja, den musste man ja verdrahten. Aber so konnte man den gut probieren, ja. Das war natürlich deine erste tolle Funktion, die man immer eingebaut hat, ein Lampentest, genau.
War ja auch notwendig, weil die sind ja reihenweise ausgefallen.
Ja, genau. Lampentest, ja, was nicht alles gibt, ja. Ja.
Und dann hast du zum Schluss, wenn du es nicht gemacht hast, die Lampe war kaputt, die Anlage war gestanden, alle Lampen waren dunkel und man hat einfach gesagt, ja, kein Fehler. Dabei war einfach eine Lampe defekt.
Ja.
Öfters als einmal gesehen.
Ja, so sieht das aus. Heutzutage machen wir viele komplizierte Dinge mit der SPS schon, ja. Das konnte man sich damals noch gar nicht vorstellen, weil man gar nicht so viel Speicher hatte, um irgend sowas abzulegen.
Speicher. Ja, und auch gar nicht die Sprachmittel.
Nee.
Mit AWL kannst du ja verschiedene Sachen gar nicht so programmieren, dass da kriegst du ja einen Knoten im Kopf.
Ja. Ja, AWL war so meine erste textuelle Sprache, wo ich wirklich viel mitgemacht habe, aber weil es gab ja sonst nur diesen komplizierten PUP. Also, ja, was heißt kompliziert? Ich fand den immer vom Editor her schwer zu bedienen. Das war immer schrecklich. Bei mir piepte das immer, weil ich es war da nicht erlaubt und hier nicht erlaubt, irgendwas zu machen. Und dann piept diese DOS-Kiste da immer rum. Und das fand ich
ganz schön. Das fand ich eigentlich immer ganz charmant. Als Übersicht fand ich das ganz charmant.
Ja.
Aber zum reinen Abtippen habe ich dann doch lieber AWL genommen.
Ja, war schneller, ne? So ein Texteditor war einfach besser, einfacher. Ja, genau. Kopieren und dann kannst du auch. Der ging schon besser. Aber diese, was natürlich toll war, ist, du konntest ein AWL reinschreiben und die ersten Kisten, die haben immer alles in der anderen Sprache wieder dargestellt. Man konnte einfach umschalten, ne? Konnte was reinschreiben.
Ja.
Und dann kannst du sagen, schreibst du das dann in AWL rein und dann kannst du umschalten, dann hast du es in FOP gesehen. Ne? Konntest du die Logik quasi überprüfen. Das war schon nicht schlecht. Das heißt, so wenn du mit Klammern dich verhaspelt hast und dein Ohr irgendwo hingebaut hast, dann konntest du das gleich sehen. Das war schon nicht schlecht. Und die konnten dann immer zur Programmierzeit einfach so umschalten. Heutzutage ist ja das mehr so ein Compiler und dann kannst du zwar was konvertieren von einer Sprache in die andere, aber das ist ja nicht umschalten. Das war da ein bisschen anders. Aber man war da eben sehr weit eingeschränkt mit der Sprache. Ne? Das ist eben halt so.
Ja, allein bis dahin war ja alles nur Bitverarbeitung.
Ja.
Wir haben da ja noch nicht mal über Analogwerte gesprochen, was ja jetzt ganz normal ist.
Ja.
Da diskutiert kein Mensch mehr drüber.
Nee. Bitverarbeitung ist ja, da macht man ein bisschen was ein- und ausschalten und die meisten Sachen, die man jetzt macht, ist wirklich Wortverarbeitung und Sollwertverarbeitung und sowas alles. Ja, ich denke, dass...
Die meisten arbeiten nur mit 4-Byte-Werten, weil es den Compiler schneller macht.
Ja,
das ist... Und Analogwerte oder PID-Regelung, das war ja bei der S5 mit dem extra Baustein, das war ja damals schon ein Highlight, dass man es machen konnte,
ja.
Halbwegs problemlos.
Ja, genau. Tja.
Da ist auch schon ganz schön viel passiert. Jetzt hat man quasi die selbstoptimierenden Regler, die sich die Regelstrecke schon mal selber angucken.
Ja.
Da waren wir ja damals weit weg davon.
Ja, genau. Da hat man irgendwelche Werte reingetragen. Und dann vor allen Dingen hast du ja diese binäre Zahl, hast du ja, wusstest ja gar nicht, was für eine Dimension das ist am Ende für den Regler auch. Das war ja irgendwie jenseits von Gut und Böse. Also da hast du gar kein Gefühl für gehabt, hast du irgendwelche Zahlen eingegeben. War eigentlich schlimmer als das Poti drehen.
Ja.
Ja, genau.
Da fällt mir ein, so ein Poti bräuchte ich auch noch hier. Müssten einen Analogeingang simulieren.
Ja. Ja, da gab es sogar SBSen, die hatten immer so ein Poti vorne eingebaut. Zwei. Bei der PS3 war das, glaube ich, so. Da war ein Poti vorne drin. Konntest du Sollwerte vorgeben. Die hatten so zwei solche Drehgeber. Oder nicht Drehgeber, zwei Potis eingebaut. Und die konnte man eben mal halt dementsprechend da zum Beispiel, das ist immer das, was wofür man das benutzt hat, für Timer oder so, wenn du einen Timer von außen einstellen
Ja,
wolltest.
für Timer gab es so Zeug, ja.
Ja, konntest du von außen da diesen Wert eben halt verstellen. Das war ja auf einem bestimmten Merkerbereich oder wie hieß denn der Analog Input, eine AI. Also bei Siemens hieß ja AI und bei. Nee, die hieß ja allgemein Analog Input, genau. Bei Siemens heißt das immer, hieß es immer AE, ne? Analog Eingang. Das war dann immer
Ja.
eingedeutscht.
Ja, richtig.
Genau. Und in den anderen war es AIW, also für so ein Wort AIW war dann ein Wort und dann konnte man ein bestimmtes Wort von diesem Prozessor immer einlesen und das war dieses Poti, was vorne drauf war. Und damit konnte man schon Werte ja, zur Laufzeit verändern, ohne eine Verdrahtung zu machen. Also so quasi so irgendwie so Einstellungen vornehmen. Aber da war begrenzt, ne? Waren nur zwei Stück und dann war das vorbei.
Hat aber oft gereicht. Es war ja auch das allererste, was du immer gemacht hast, wenn du neu angelegt hast, das Programm.
Ja.
Erstmal hier einen Blinkmerker anzulegen für ein
Damit du weißt, dass das
Hertz,
Ding
10
arbeiten kann.
Hertz.
Ja.
Ja, überhaupt, die konntest du dann überall verwenden, wenn du Lampen schalten wolltest. Hast du
Ja.
immer die Lampe und Blinkmerker, dann konntest du die Lampe blinken
Ja.
lassen. Für das allererste, was man immer gemacht hat, 1 Hertz, 0,5 Hertz, also diese ganzen Geschichten hat man einmal angelegt, gleich am Anfang.
Ja. Ja. Ja, manche
Blinkmerker.
alte Hasen sieht man heute noch und die machen das immer noch so.
Ja, richtig.
Und vor allen Dingen dann dieses Toggle-Bit, was da auf der Visualisierung oben aber blinkt, damit er weiß, dass er noch verbunden ist.
Ja.
Ja. Das ist. Da sieht man noch mal, das kommt noch aus der Vergangenheit, ja genau. Dass man weiß, dass das noch funktioniert. Ja. Ja. Ich denke.
Es gab da schon viele Sachen, die da in der Zwischenzeit passiert sind und auch viele Sachen, die auch tatsächlich sinnvoll sind und die man immer noch irgendwie genauso macht.
Ja. Ja, schon komisch. Naja, ja, so ein kleiner Ausflug in die Historie war das heute mal. Ich denke, können wir das auch für heute erstmal abschließen. Außer dir fehlt noch was Gutes ein. Gute Anekdote.
Gute Anekdote, nee, eigentlich.
Und dann würde ich das mal für heute schließen. Ja, für diejenigen, die uns gerne schreiben wollen, Kritik üben oder was auch immer oder irgendwelche Anforderungen, also vielleicht irgendwelche Sachen uns vorschlagen, worüber wir denn noch Themen mit aufnehmen können.
Vielleicht sollten wir mal noch eine Packstation irgendwie angeben, falls jemand einen Kuchen schicken will.
Ja, genau, das machen wir. Da suchen wir uns nochmal aus, genau. Und die E-Mail-Adresse heißt info@nerdarray.de. Einfach schreiben. Wir freuen uns auf Feedback und werden ihn dann als nächsten Punkt bei der nächsten Sendung dann auch mit aufnehmen, falls es welche gibt. Wir wissen noch gar nicht, wer uns hört da draußen. Und ja, wir verabschieden uns für heute und sagen, denn ja, bis nächstes Mal, ne? Bleibt gesund. Tschüss.
Ja, eben. Und der Opa Frank meldet sich dann auch ab.